Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Die Motive, dem Podcast zur Kultur der Fotografie. Mein Name ist Alexander Hagmann und ich spreche in jeder Folge mit Menschen aus der Fotografiebranche über ihren Werdegang, ihre Haltung und ihre Meinung zur Fotografie und allem, was damit zusammenhängt. Heute mit Katrin Schöneck von CO Berlin. Dieser Podcast wird unterstützt von der DFA. Die Deutsche Fotografische Akademie ist eine gemeinnützige Vereinigung. Seit über 100 Jahren diskutiert, zeigt und fördert sie künstlerische Fotografie. Im öffentlichen Dialog sucht sie neue Sichtweisen, abweichende Perspektiven, geistige Offenheit und Widerspruch. Mehr Informationen unter www.dfa.photography.
Ich nehme jetzt auf und ab jetzt müssen wir uns benehmen. Hallo zusammen, ich sitze hier im CO Berlin mit Katrin Schöneck. Ich sage nicht Dr. Katrin Schöneck, oder?
Nee, bitte
ich
sag nicht.
Katrin Schöneck, perfekt. Katrin Schöneck ist Fotohistorikerin, Autorin, Redakteurin und Kuratorin und seit wann bei CO Berlin?
Seit 2019.
Seit 2019 und auch selber im Talents-Programm damals gewesen, oder?
Das stimmt, das liegt allerdings gute 10 Jahre zurück.
Ja, wow. Du hast auf deiner Internetseite, was ganz interessant ist, nämlich hast du selbstgenannte Interessen aufgeschrieben, die ich lese dir jetzt einmal vor, weil ich die sehr interessant finde. Und zwar sind das einmal Materialität und Abstraktion, angewandte und Amateurfotografie, Pressefotografie und Bildpropaganda des Nationalsozialismus, digitale Bild- und Zirkulation, Medien- und Post-Internet-Kunst sowie Ausstellungs-, Sammlungs- und Kuratierungsgeschichte oder Kurationsgeschichte, würde man wahrscheinlich eher sagen. Du hast promoviert an der Universität Konstanz in Kunst- und Medienwissenschaften mit der Arbeit Fotografiegeschichte der Abstraktion, ist das richtig?
Genau.
Warst ebenfalls Stipendiatin der Museumskuratoren für Fotografie, der Alfred Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung, wie wahrscheinlich alle in diesem Podcast bis jetzt. Irgendwie muss ich vielleicht einfach bei Krupp mal so eine Adressliste anfragen. Du bist Trägerin des Thomas-Friedrich-Stipendiums für Fotografie der Berlinischen Galerie und hast den DGPH-Forschungspreis für deine Dissertation im Jahr 2018 bekommen und ein Ausstellungs-, Forschungs- und Produktionsstipendium der Rencontre in Arles 2019. Das ist schon ganz viel. Habe ich was vergessen?
Ich glaube, das sind die wichtigen Eckpunkte.
Okay. Ich würde jetzt mal vorsichtig und zwar direkt bei deiner Dissertation einsteigen.
Gerne, ja.
Was hast du eigentlich vor deiner Dissertation gemacht, fällt mir gerade ein. Das ist jetzt eine Frage, die habe ich mir gar nicht überlegt.
Naja, ich habe studiert und dann, als ich mit der Dissertation angefangen habe, das war 2010, also es liegt lange zurück, habe ich das einige Jahre quasi Vollzeit gemacht und dann parallel angefangen, in der Praxis zu arbeiten, war eben in verschiedenen Museen und habe mit dem Kuratieren angefangen.
Okay.
Dann lief das lange parallel und davor habe ich studiert.
Okay. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, das zu studieren? Also gab es dafür irgendeinen anderen Auslöser?
Naja, also in Konstanz, ich habe noch so einen alten Magisterstudium gemacht. Da gab es Kunst- und Medienwissenschaften als quasi Kombination im Nebenfach. Mhm. Und ich habe eher aus so einem sehr amateurhaften Praxisliebe raus, mich für Fotografie interessiert und dann irgendwie da einen Bereich gesucht, der das quasi aus verschiedenen Perspektiven abdeckt und das schien mir da ganz gut aufgehoben. Und das habe ich dann so angefangen und genau, also das war eigentlich der Weg.
Okay, und dann, wie bist du auf das Thema Abstraktion gekommen oder das Abstrakte in der Fotografie?
Tatsächlich aus einem ähnlichen Interesse raus. Also mich haben irgendwie diese Verfahren des Mediums unheimlich interessiert und diese Materialgeschichte. Und also alle, die sich irgendwie noch an so Dunkelkammerpraktik erinnern diesen unheimlich auratischen Moment, wenn diese Bilder plötzlich irgendwie auf dem Papier erscheinen. Mhm. Und also ich fand das irgendwie einfach wahnsinnig faszinierend und habe dann in dem Themenfeld einfach überlegt, was man machen kann. Habe mich am Anfang viel im Umkreis subjektive Fotografie und Fotoform rumgetrieben und dann irgendwie festgestellt, dass es zu diesem quasi größeren Thema Abstraktion eigentlich keine Forschung gibt. Dass dieser, dass es eigentlich eine richtige Lücke in der Aufarbeitung quasi der Fotografiegeschichte bis dahin war und wo das eben auftauchte, schien es mir relativ diffus. Und dann habe ich mich irgendwie auf dieses Thema eingeschossen, was ja irgendwie auch eine relativ große Box dann war, hat auch entsprechend lang gedauert, dieses Thema dann irgendwann.
Stefan Gronert hat deine Dissertation über den Klee gelobt. habe ich nicht nur gelesen, hat er auch gesagt. Dass quasi fast schon ein Basiswerk geworden ist, ein Standardwerk. Das ist natürlich so mit so wie so ein Ritterschlag, ne? Also, und wie bist du denn überhaupt auf dieses Thema abstrakte Fotografie konkret gekommen? Haha, guter Satz. Was interessiert dich denn konkret daran?
Naja, mir fiel eben auf, dass quasi mit diesem Thema der Abstraktion oder wenn man sich eben mit Positionen wie der subjektiven Fotografie zum Beispiel beschäftigt, dann hat man es formal mit vielen abstrakten Formen zu tun. Das ist erstmal interessant, aber was heißt das eigentlich? Jetzt ist Abstraktion ja ein Diskurs der Kunst, der vor allem eben in der Moderne, im 20. Jahrhundert beheimatet ist. Und wenn man sich eben die Fotografiegeschichte anschaut, dann gibt es aber sehr viele Beispiele, die auch im 19. Jahrhundert, schon in der Frühzeit der Fotografie, relativ wenig zeigen für den heutigen Betrachter. Man kann irgendwie in die Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftsfotografie schauen, zum Beispiel Chronofotografien von Murray. Die lösen sich irgendwie auf in Lichtpunkt und in Bewegungsspuren. Ist es eigentlich abstrakt oder nicht? Das heißt also, was mich interessierte, ist irgendwie diese Verklammerung, die dann so eben punktuell passierte. Da sind, als ich anfing, mich um Themen der Doktorarbeit eben zu kümmern, so einige Publikationen oder wenige Publikationen kurz vorher erschienen, die eben eigentlich diese Diskurse der Malerei auf die Fotografie aufgesetzt haben, war mein Gefühl. Und Fotografie eben versuchten, durch die Brille der bildenden Kunst anzuschauen. Und ich habe mich gefragt, wo hört eigentlich die Abgrenzung da auf und kann man das eigentlich nicht weiten auf das 19. Jahrhundert und das Medium überhaupt? Also was heißt das eigentlich für so ein Medium, was wir ja immer mit Abbildung und mit Realismus verbunden haben, wenn das plötzlich abstrakt sein soll? Also was ist, gibt es da einen zeitlichen Unterschied zu anderen Medien? Was kann das für das Medium eigentlich bedeuten, abstrakt zu sein? Und was heißt es eben für das Wirklichkeitsversprechen dieses Mediums? Und genau, also das war so die Einflugsschneise, da quasi diese Historisierung auch ein bisschen zu hinterfragen und eben zu hinterfragen, ob es eben wirklich in diesem modernistischen Diskurs der Reinigung eigentlich aufgeht. Ne? Also wenn man sich diese ganzen Chemigramme der subjektiven Fotografie zum Beispiel anschaut, dann sind die mit Nagellackentferner, mit Sand, mit allen möglichen Sachen irgendwie hergestellt worden, die eigentlich mit einer jetzt reinen Fotografie aus reiner Chemie irgendwie nicht so viel zu tun haben.
Ja, okay. Hast du denn Antworten auf deine Fragen, konkrete, die du dir selber auferlegt hast?
Also was ich versucht habe, ist eben eigentlich diese Diskurse so ein bisschen zu ordnen und eben nachzuzeichnen, dass dieses Narrativ sich vielleicht auch umdrehen lässt. Ne? Also ich würde jetzt rückblickend auf diese Arbeit behaupten, die Fotografie fängt eigentlich eben nicht mit der Abbildung an, sondern mit der Ungegenständlichkeit, also mit der Abstraktion, entwickelt sich dann erstmal zur Abbildung hin. Ne? Also es ist irgendwie ein langer Prozess, bis überhaupt mal Bilder auf dem Papier erscheinen. Und dann gibt es eben verschiedene Anwendungsbereiche, und das ist, glaube ich, ein zentraler Punkt in meiner Argumentation, in denen eben diese Norm, die sich im Anwendungsbereich bildet, Fotografie bildet ab, wie muss die Belichtungszeit sein, was ist überbelichtet, was ist unterbelichtet zum Beispiel, regelmäßig unterlaufen wird. Also eben Murray würde jetzt in einem Anwendungskontext total fehlerhaft sein, weil völlig verschwommen, man sieht ja eigentlich nicht das Pferd, ne, sondern man sieht eben die Bewegungsspur. Also das heißt, es ist quasi so der Versuch,
Ich finde ich gut. Also der geneigte Hörer wird wissen, dass ich einer der größten Murray-Fans überhaupt bin. Deshalb kommt mir das gerade sehr gelegen. Da stellt sich mir die Frage, warum sind die Sachen bei Murray denn nicht ganz so konkret? Ist es vielleicht auch einfach nur technisches Unvermögen an manchen Stellen? Weil Murray war ja kein Fotograf, der hat sich ja sehr eher als Wissenschaftler gesehen. Für den war das einfach nur ein Apparat, den er genutzt hat, um irgendwas aufzuzeichnen. Das heißt, ich glaube, das ist, es ist halt immer die Frage, wie man es verkontextualisiert, aber da würdest du schon ansetzen und sagen, dass das eventuell in manchen Diskursen schon als abstrakt gilt, weil es schon nicht mehr korrekt ist? Oder habe ich dich jetzt missverstanden?
Nee, also das ist quasi die Frage dahinter gewesen. Und ich glaube, mein Versuch war das eben, über verschiedene Anwendungskontexte aufzulösen. Also ich glaube, Abstraktion ist ja ein Begriff, der relational ist, also Abstraktion ist gegenüber irgendwas abstrakt. Man braucht quasi eine Norm, von der man ausgeht. Und die Frage dahinter ist ja, was ist eigentlich das normale Bild? Ne? Was ist irgendwie die Fotografie? Und eben diese Anwendungsbereiche, ob es jetzt eben die Wissenschaftsfotografie Murray Muybridge ist, ob es zum Beispiel die angewandte Fotografie ist, wo Fotografie in Kaleidoskope gelegt wird, um dann irgendwie Muster zu erzeugen, die für Stoffbedruckung genutzt werden. Also diese ganzen Bereiche, die eben nicht im Kunstkontext verhaftet sind, die haben mich interessiert, weil sie, glaube ich, dort wichtige quasi ästhetische Impulse gegeben haben, die dann später und dann eben im 20. Jahrhundert in die künstlerische Fotografie einspielen. Also mir ging es darum, eigentlich Entwicklungslinien aufzuzeigen, die eben den Impuls nicht aus der bildenden Kunst setzen und die Fotografie wieder in so eine nachgestellte Stellung bringen. Auch Fotografie kann jetzt abstrakt sein, wie schön, sondern wo man eben versucht, wirklich irgendwie aus der eigenen Mediengeschichte rauszugucken, wo gab es irgendwie eigentlich Initiationsmomente, die das quasi angesetzt haben und die dann später in der künstlerischen Fotografie wieder aufgenommen wurden.
Okay, kannst du einen dieser Initiationsmomente benennen?
Ich glaube eben zum Beispiel Stoffbedruckung ist interessant. Also ein größerer quasi Teil meiner Diss beschäftigt sich mit Mikrofotografie, wo es eben aus der Wissenschaftsfotografie herkommt. Und da gibt es viele Experimente, die sich eben um 1904 rum, also irgendwie deutlich bevor quasi dieser Abstraktionsdiskurs jetzt auch in der Malerei irgendwie anfängt, mit aufgesprungenen Gelatineschichten beschäftigen. Und das wird dort als Fehler diskutiert. Also quasi die Platten wurden mit Gelatineschicht überzogen. Wenn es zu heiß war, sprangen die auf. Und dann gab es irgendwie so Sternformationen und Musterungen, die quasi aus dem Material rauskamen. Und also das lässt sich auch früher im 19. Jahrhundert beobachten, wird dort immer als Fehler diskutiert. Also was eben gegen die Norm ist. Man wollte es nicht erzeugen. Und um 1900 gibt es plötzlich so eine Änderung, dass das unter ästhetischen Gesichtspunkten angeschaut wird. Das sind dann plötzlich die ersten Kunstprodukte der Fotografie und eben Muster, die wirklich was Produktives in sich bergen. Und das ist genau dasselbe Moment, was dann in den 20er Jahren und dann eben vor allem später im Kontext der Experimente der subjektiven Fotografie wieder auftaucht. Das sind quasi die gleichen Praktiken. Das heißt, es findet so eine Verschiebung statt von, also das Phänomen gibt es immer schon und dann gibt es aber eine Verschiebung der Kontexte und der Lesart eigentlich dieser Elemente.
Okay, und wo, also ne, du warst ja jetzt gerade schon bei den 20er Jahren, das ist ja auch eher, da fängt das ja auch schon an, ne, neue Sachlichkeit, ist das dann so eine bewusste Gegenströmung gewesen, die sich komplett davon trennen wollte oder hatte das eher mit Piktorialismus zu tun, dass sie sich davon trennen wollten oder ging das wie immer Hand in Hand?
Also klar, ich würde sagen, der Impuls der Avantgarde ist natürlich irgendwie mit der Norm zu brechen, ne? Auch wenn man sich jetzt irgendwie diese kanonischen Fotobücher, Gräf, es kommt der neue Fotograf, diese ganzen Kontexte anschaut, das ist eigentlich die Fortentwicklung des quasi Anwendungshandbuchs, was im 19. Jahrhundert das Aufkommen der Fotografie und die Weiterentwicklung irgendwie begleitete. Nur, dass die Perspektive eben auf den Kopf gedreht wird. Also es wird jetzt das quasi kreative Potenzial der schrägen Sicht von unten angeschaut, was eben nicht mehr als Fehler fungiert, sondern eben als Möglichkeit, die Fotografie neu zu lesen und vor allem die Welt auch neu zu sehen.
Okay, ist das dann, also das hatte ich nämlich hier auch gelesen, dieser Anknüpfungspunkt, weil du bei deinen Interessen nämlich auch angewandte und Amateurfotografie reingeschrieben hast, das sind ja auch so Punkte, die da sehr wichtig wurden dann, oder?
Ja.
Also, dass der Amateurfotograf dann plötzlich stattfand.
Ja, unbedingt. Und ich glaube, also das ist für mich auch das Aufregende an diesem Medium, mit dem wir zu tun haben, dass es halt kein reines Kunstmedium ist, sondern eben immer auf ganz verschiedenen und vielen irgendwie Anwendungsbereichen zu Hause war, ne? Und ich glaube, die Kunst ist so ein kleiner Teil. Aber eigentlich ist Fotografie das, was wir jetzt gut heutzutage in unseren Smartphones mit uns rumtragen. Aber was immer schon in, ich weiß nicht, journalistischen Kontexten, in der Wissenschaft, im Alltag angewandt wurde.
Okay, für den geneigten Hörer, jetzt probieren wir das mal ganz niederschwellig. Was genau ist abstrakte Fotografie? Weil ich hatte davon immer einen sehr, sehr, ich weiß, es ist, ich probiere die Frage zu umgehen, was ist Fotografie? Deshalb, das möchten wir gar nicht erörtern, das ist, brauchen wir nicht. Sondern tatsächlich, was ist abstrakte Fotografie? Ich hatte davon immer einen sehr konkreten Begriff und erst als ich mich da jetzt vor diesem Gespräch angefangen habe, mit dem auseinanderzusetzen, womit du dich auseinandergesetzt hast, dachte ich so, da kommt noch viel mehr. Also da ist mehr als das, was meine Vorstellung davon war. Weil ich war eher bei konkreter Fotografie interessanterweise in meiner Vorstellung, wenn ich über abstrakte Fotografie nachgedacht habe.
Ja, ich versuche tatsächlich die Begriffe Abstraktion und Konkretion zu vermeiden in meiner Auseinandersetzung um das Thema. Also, weil ich auch da würde ich sagen, das sind beides Phänomene, die in der klassischen Kunstgeschichte zu Hause sind. Also zum Beispiel der Begriff der konkreten Fotografie, der taucht 1960 auf. In einer Gruppierung von Schweizer Fotografen, die dort eine Ausstellung gemacht haben. Und dann verschwindet er aus der Geschichte und kommt erst 2003 oder 2006, das weiß ich jetzt nicht mehr auswendig genau, wieder, als Gottfried Jäger dieses Überblicksbuch zur konkreten Fotografie herausgibt. Und quasi
dazwischen nicht?
Und das ist das Gleiche mit der Abstraktion. Also das ist wirklich total aufregend, dass diese Begriffsgeschichte eigentlich nicht existent ist. Also der Begriff abstrakte Fotografie taucht das erste Mal bei Alvin Langdon Coburn auf, 1916. Auch dort stark unter dem Druck von Fotografie, kann sie Kunstmedium sein, ja, nein. Und dann verschwindet der. Wenn man sich die Enzyklopädien anschaut zur Fotografiegeschichte, dann gibt es den Begriff da nicht. Das taucht dann erst in den 50er Jahren wieder auf. Dort punktuell, ist dann sehr vermischt mit experimenteller Fotografie, mit also anderen quasi Begriffen, die sehr nah dran sind, aber es gibt keine klare Definition und es gibt, glaube ich, eben auch nicht diesen Diskurs der Reinigung darum, der irgendwie in der Kunstgeschichte kommt von Greenberg aus dem amerikanischen Diskurs so eine große Rolle gespielt hat, sondern wenn das eben unter diesen Aspekten betrachtet wird, dann ist es immer der Versuch, Fotografie als Kunstmedium zu nobilitieren. Und das hat mich sehr interessiert. Das ist da quasi noch in den 50er, 60er Jahren, oder man merkt das auch in den frühen Schriften noch von Gottfried Jäger, sehr stark darum geht, quasi die Legitimation für das eigene Medium hochzuhalten. Mhm. Und da sind wir heute, glaube ich, in einer ganz anderen Situation. Also Fotografie ist völlig auf dem Kunstmarkt angekommen und es ist äquivalent zu den anderen Medien. Aber mein Eindruck jetzt nach dieser ganzen Beschäftigung mit dem Themenfeld war, dass Abstraktion als Begriff in der Geschichte wirklich irgendwie so eine Krücke ist, um das Medium nochmal als Kunst zu legitimieren.
Okay, weil ich kann dir nicht sagen, warum. Immer wenn ich über abstrakte Fotografie oder im Besonderen über konkrete Fotografie nachgedacht habe, war ich immer als erstes bei konkreter Poesie, also bei so Ernst Jandl heißt er, glaube ich, bei solchen Dingen und habe das dann auch immer irgendwie zeitgleich gesehen, als wenn das so eine Entwicklung gewesen wäre, die zeitgleich stattgefunden hat. Dazu muss ich sagen, ich habe mich da jetzt nicht konkret mit beschäftigt, schon wieder das Wort konkret, sondern eben jetzt erst wieder und hatte während des Studiums einmal so irgendwie, ich weiß gar nicht warum, wir mussten konkrete Fotografien selber da herstellen, daher diese Idee von, dann machen wir halt alle Fotogramme. Und haben dann Fotogramme produziert.
Das ist ein total wichtiger Punkt, weil tatsächlich, als eben dieser Begriff dann von Coburn, dann gibt es irgendwie zwei, drei, wirklich sehr viel mehr habe ich nicht gefunden, Texte, die in den 20er Jahren nochmal darauf eingehen. Da ist tatsächlich das Fotogramm dann das Medium, was irgendwie abstrakt sein kann. Ne? Und dann muss man fragen, wie verhält sich das Fotogramm eigentlich zur Fotografie? Ist das ein eigenes Medium? Ist das das Gleiche? Und umgekehrt wiederum, wenn man sich Moholy Nosh anschaut, der ja quasi der Lehnvater, wenn man so möchte, des wirklich auch formal abstrakten Fotogramms ist. Auch da, ne? Das Fotogramm fängt ja an als abbildendes Medium, Anna Atkins, 19. Jahrhundert. Und dann beim eben Moholy Nosh, zum Teil bei Man Ray, da ist es, glaube ich, ja eher surrealistisch gewendet. Aber gerade bei Moholy Nosh ist es ja irgendwie so diese Aufbrechung des Bildraums in so verschiedene Lichtspuren. Und er verwendet diesen Begriff nie. Das ist eine Beobachtung von Herbert Molderings, die mich lange beschäftigt hat. Also bei Moholy Nosh geht es explizit darum, dieses Medium Fotogramm und diese Bilder, die er da herstellt, formal eben wahnsinnig abstrakte Fotografie, wenn man so möchte, genau nicht unter dem Begriff der Abstraktion zu beschreiben, weil es nicht darum ging, quasi das mit Fotografie das zu wiederholen, was Malerei kann, sondern es war irgendwie was eigenständig.
Okay.
Und wenn ich nochmal auf die Frage zurückkommen darf, was ist eigentlich abstrakte Fotografie? Ist die Antwort also meiner quasi Arbeit um dieses Thema herum, abstrakte Fotografie gibt es nicht. Also ich glaube, als normative Setzung funktioniert es eben nicht. Also es ist quasi keine definitorische Kategorie, die man bilden kann und dann diese 5 Bilder reinlegen und die anderen 5 Bilder nicht reinlegen, weil es ein eben relationaler Begriff ist. Man muss es in Relation zu was anderem anschauen und sich deswegen eben die Diskurse und die Geschichte anschauen und die Kontexte, in denen diese Bilder entstehen, um das eben greifen zu können. Das wäre meine Antwort auf die definitorische Frage.
Perfekt. Das ist richtig gut. Kannst du so eine Antwort auch für konkrete Fotografie geben?
Das ist genau das Gleiche, würde ich sagen.
Das habe ich mir fast gedacht. Ärgerlich. Schade. Es ist einfach und gut zugleich. Ja, das ist schon richtig, weil ja, Mist, jetzt, es fällt gerade alles in sich zusammen. Ich hatte so eine gute Idee. Nee, das ist natürlich toll, weil nachdem ich mich jetzt damit beschäftigt hatte, hatte ich das immer als Gegenpole verstanden. Und meine Fragen liefen genau auf das hinaus, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass die frühen Fotogramme eigentlich abstrakte Fotografie war und das dann später als konkret kategorisiert wurde und dann gleichzeitig irgendwo gab es dann abstrakte Fotografien und das stand sich teilweise so gegenüber und irgendwie waren die Definitionen, die ich dann mal von abstrakt oder konkret mir zusammengesucht habe, immer das Abstrakte ist nicht gegenständlich, also bildet in der Fotografie nichts konkret ab und das Konkrete behandelt nur sich selbst, also bildet nur sich selbst ab. Aber irgendwie, ne, das hast du ja gerade eigentlich auch sehr gut zusammengefasst, das kann auch beides das Gleiche sein. Ne? Also man kann auch abstrakt das sich selbst zeigen. Du hast dich auch mit Adrian Sauer beschäftigt, oder? Und der passt da fast schon perfekt rein, habe ich das Gefühl, wenn wir diese beiden Worte jetzt mal wirklich tot diskutieren, bitte nicht abschalten jetzt, weil, nehmen wir mal diese, ich muss den Titel, wie viele Zahlen, ich glaube 1 Million, ich hoffe, ich habe es mir aufgeschrieben, 16.777.216 Farben heißt die Arbeit. Das ist so für mich das Paradebeispiel einer zeitgenössischen, abstrakten Arbeit, die man auch konkrete Fotografie nennen könnte. Warum ist das so?
Würde man Adrian Sauer fragen, würde er sagen, es hat weder mit dem einen noch mit dem anderen was zu tun. Da bin ich sehr sicher.
Wahrscheinlich, ja.
naja, man kann es als solches bezeichnen, weil es natürlich formal nichts zeigt außer einem Farbmuster. Deswegen kann man es wahrscheinlich als abstrakt bezeichnen. Man könnte es jetzt unter den Kategorien, die du angewandt hast, als konkret bezeichnen, weil es insofern nichts zeigt außer sich selbst, als dass es das eigene Verfahren zeigt. Also vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, Adrian Sauers Arbeit listet alle Farbwerte auf, die im RGB-Verfahren, also im rot-grün-blaue Farbverfahren.
Im 8-Bit. Eine Datei, genau. 8-Bit-Datei hat, genau.
Danke, richtig. Potenziell quasi enthalten sind. Und die streut ein zufälliger Algorithmus dann über die Bildfläche. Das Ausgabeformat ist eine Setzung. Eben dieses Bild ist, glaube ich, 5 Meter lang. Das ist
ein riesiges
lang.
Querformat, glaube genau. ich.
Und hat da drin auch so ein unheimlich aufregendes Spiel mit der Wahrnehmung. Weil wenn man weit weg steht, verschmilzt es zu so einem Grau.
Ach genau, ist grau.
Und geht man nah dran, dann quasi entfalten sich quasi diese Farbpunkte. Ja. Und da drin ist es natürlich unter jetzt deinen Kategorien konkret.
Meine Kategorien, das hört sich gut an.
Weil es eben nichts zeigt, außer das eigene quasi Farbverfahren. Ich glaube aber, die Pointe bei Adrians Arbeit oder Werk oder im Gesamten seiner Auseinandersetzung ist eben, würde ich jetzt eher so verklammern, zu sagen, es geht eigentlich um eben eine medienanalytische Auseinandersetzung eben mit der digitalen Fotografie und das ist quasi seine Einflugschneise und ob die dann in formal abstrakten oder formal konkreten oder eben in nicht formal, also quasi in gegenständlichen Bildern resultieren, wenn man zum Beispiel die Wolkenbilder nimmt, die ja dann schon irgendwie noch eine Form haben, ne? Sind so Diptychen von Wolken, die ja invertiert und dann den Farbwert des Bildes umdreht. Da gibt es natürlich irgendwie eine Form, die noch zu erkennen ist. Trotzdem sprechen alle diese Bilder über quasi
ihre Herstellung selber.
Ihre
oder?
Herstellung ja. selber. Genau.
Aber hat er nicht sogar aus diesen Farben auch ein Triptychon gemacht? Mit den drei Grundfarben? Also
genau,
Rot, Grün, und Blau?
Ganz genau, ja, ist geordnet dann nach den, also er hat quasi alle grünen Farbpunkte zusammengezogen, alle roten und alle blauen. Und das Interessante dabei ist, dass sich dann wirklich auch das Format des Bildes ändert. Und gerade wenn man dann beide Bilder so zusammenliest, ist das natürlich schon ein sehr kluger Kommentar über dieses digitale Bild, ne, das eben keine Form mehr hat, das sich irgendwie verändern lässt, wo man jedes Pixel anspielen kann. Und du bekommst quasi eben ein variables Bild raus.
Ja, ich wollte es gerade sagen, es ist eigentlich fast alle, also fast alle ist falsch, viele der Arbeiten Adrian Sauers sind sehr grundlegende Kommentare zu allgemein zur Fotografie, wenn man das jetzt so, das sagt man jetzt so platt, ich sehe schon, ich bin ja hier der Boomer, der die Begriffe benutzt. Also die Fotografie, das Abstrakte,
jetzt aber gesagt.
Das Abstrakte und das Konkrete, aber manche Sachen muss man halt mal kategorisieren, das muss einfach sein. Sonst kommen wir ja auch zu nix. Bei Adrian Sauer ist es auch so, dass ich interessanterweise diese Arbeit, 16 Millionen etc. pp., nie so wahrgenommen habe. Ich habe das einfach nur als Kommentar auf das digitale Bild wahrgenommen. Und erst jetzt wieder in der Vorrecherche zu unserem Gespräch habe ich den Gedanken da überhaupt so entwickelt, dass das irgendwo Anknüpfungspunkte an Begriffe wie konkret oder abstrakt haben könnte. Das hat auch damit zu tun, dass ich, wenn mir jemand den Namen Adrian Sauer sagt, immer zuerst dieses Video von dem aufgeklappten Laptop sehe. Ich weiß gar nicht, warum. Aha. War das auch hier bei CO irgendwann mal? Oder hat er damit irgendwas gewonnen?
Nee, ich glaube, dass das im Folkwang in der ständigen Sammlung ist, aber bei uns war es nie.
Ah, das kann sein.
Aber also das Interessante, wenn man das jetzt nochmal ein bisschen in die größere quasi Klammer setzt, finde ich, warum spielt eigentlich dieses Thema Abstraktion heute noch eine Rolle? Also, und das kann man jetzt in der allgemeinen Kunstgeschichte fragen, aber natürlich auch in der Fotografie. Das ist dann irgendwie bei mir so der Endpunkt gewesen. Also es fängt eben mit Talbot und so in dieser Frühzeit der Fotografie an und endet dann eben mit aktuellen Beispielen von Adrian Sauer, Thomas Ruff, F&D Cartier und so eben analogen und digitalen Positionen, die sich jetzt irgendwie wieder auf formal abstrakte Formen beziehen, wenn man so möchte.
Ja, ja.
Und ich glaube, die eben interessante Frage da drin ist, was gewinnen wir eigentlich, wenn wir solche Bilder unter den Begriffen Abstraktion betrachten oder eben auch, und das war meine Frage bei der Doktorarbeit damals, warum kommt der Diskurs jetzt eigentlich auf? Also wenn man jetzt nochmal auf die Begriffsgeschichte zurückgeht, es taucht eben in diesen ganzen Lexika der Begriff kaum auf. Es gibt dann eben so einzelne Punkte in den 50er, 60er Jahren, wo das nochmal prominent kommt. Und dann verschwindet das wieder und kommt wieder so um die Jahrtausendwende, nämlich als quasi die Digitalisierung zuschlägt und sich dieses Medium so sehr ändert. Und meine Conclusio daraus war dann, dass ich quasi, Abstraktion ist ja ein Diskurs der Krise, ja, also und an dem die Fotografie auch nicht unbeteiligt war, ne? Also Aufkommen der Fotografie, Fotografie übernimmt die Aufgabe der Malerei, bildet jetzt so wahnsinnig toll ab, was macht die Malerei, sucht sich irgendwie andere Bereiche und wird dann eben abstrakt, das ist so ein gängiges Narrativ, ne? Und eben ein gängiges Narrativ, was die Abstraktionsgeschichte in der Malerei einleitet. Das heißt, man muss dann umgekehrt fragen, gibt es dann eben so, ne, Experimente von Moholy-Nosh zeitgleich? Oder gibt es da nicht eine Verschiebung im Diskurs? Und ich glaube eben, diese Krisengeschichte, die taucht eben auf um die Jahrtausendwende, als die Digitalisierung eben anfängt und wird dann eben prominent, vor allem in der analogen Auseinandersetzung, auch nochmal mit dem Ende, ne, von irgendwie Produktionsstopps, von Kodak und so weiter, weil eben quasi diese so eine mediale Krise da bei der Fotografie greift. Also das Ende der Fotografie führt dazu, dass jetzt irgendwie nochmal so eine abstrakte Welle kommt. Und das ist irgendwie so parallel mit, das ist jetzt irgendwie, naja, und das ist, glaube ich, auch nochmal eben parallel mit so einem allgemeinen, inzwischen ja total etablierten Medium auf dem Kunstmarkt. Es gibt eine Gleichstellung und es gibt deswegen gar nicht mehr das Bemühen, irgendwie diese Kategorien nochmal zu hinterfragen, sondern es ist völlig selbstverständlich, dass Fotografie auch abstrakt ist, so wie sie auch gegenständlich sein kann.
Okay, gibt's denn Positionen, die aktuell, ganz aktuell, jetzt lassen wir mal Adrian Sauer außen vor, die dir sofort einfallen, wenn man sagen würde, das bewegt sich ziemlich oft zwischen diesen Bereichen konkreten und abstrakten Dingen?
Total viel. Ich glaube, die Frage dahinter ist eher, in welchen Kontexten spielt das dann nochmal eine Rolle, ne? Also zum Beispiel jetzt eben analoge Beispiele. Es gibt ja irgendwie so eine Analog Turn, so eine Wiederkehr irgendwie der ganzen analogen Verfahren, eine extreme Auseinandersetzung mit Fotopapier, mit Licht, mit den Urformen der Fotografie.
Glasplatten sind auch gerade wieder ganz groß. Genau. Das kommt auch wieder, ja.
Und das ist schon interessant. Also irgendwie dieses Wiederkommen dieser Techniken, habe ich jetzt irgendwie einige Beispiele so gefunden, die irgendwie um 2000 dann zum Teil Daguerreotypie einsetzen, um jetzt nochmal Porträts aufzunehmen. Aber dass irgendwie wirklich dann die Leute wieder zurückgehen auf analoges Papier, zum Beispiel eben dieses Schweizer Künstlerduo F&D Cartier, die hängen unbelichtete Fotopapiere an die Wände. Mhm. Und das entwickelt sich dann über die Ausstellungslaufzeit weiter und verfärbt sich quasi, ne?
Also so ähnlich wie das, was Bloomberg und Chenerin da gemacht haben, war das im Irak, wo sie dieses Fotopapier hinten an dieses Militärfahrzeug gehangen haben und dann quasi da mit rumgefahren sind, glaube ich.
Und das ist, glaube ich, in meinen Augen jetzt, also das ist natürlich irgendwie formal abstrakt, das ist eine Negation des Bildes und so, aber es ist vor allem eben auch ein Kommentar auf so ein Medium, was eben zu Ende geht, ne? Weil was da hochgehalten wird, ist irgendwie natürlich diese Kategorie der Indexikalität. Das Bild irgendwie reagiert mit seiner Umwelt, es zeichnet die Spuren auf, die irgendwie in dem Ort irgendwie, in dem Ausstellungssetting irgendwie stattfinden. Und dass das eben genau zu Zeiten passiert und jetzt eben nicht nur dort, sondern da gibt es total viele Beispiele. Helena Petersen, die irgendwie in den Schießstand geht und dann das Mündungsfeuer aufzeichnet. Also diese ganze Ursächlichkeit, das Topografische der Fotografie, die Auseinandersetzung mit dem eben jeweiligen Ort und der Situation. Da gibt es super viele Beispiele, die eben so ab der zweiten Hälfte der 2000er Jahre sich anfangen, damit auseinanderzusetzen. Und das scheint mir schon auffällig, dass das eben parallel ist zu dem Verschwinden des Analogen aus dem Alltag.
Mhm. Okay. Ich habe gerade eben, als wir darüber sprachen, dass auch mit Fotopapier wieder gearbeitet wird und das wieder direkt belichtet wird. Warum gibt es eigentlich Künstler, ist mir gerade so eine fixe Idee, die einfach den Chip benutzen? Das ist ja so, wenn man so die Analogie nimmt, dass das Aufnahme-Endmedium ist, ne? Dass bei einem ist das Fotopapier, was Licht umwandelt, und da wäre es der Chip, auch wenn wir müssen jetzt nicht so meta-ebenmäßig drüber reden, dass das eine was Analoges ist und das andere nur Nullen und Einsen sind. Aber gibt es das auch, dass man das tatsächlich dann nur mit dem Chip gearbeitet wird, ohne Kamera drumherum?
Gibt es. Allerdings ist, glaube ich, die spannendere Frage dann eher eine, wie sie Adrian stellt, für mich zumindest.
Ja, okay.
Nämlich eben, wie funktioniert dieses Medium eigentlich, anstatt es kann man das gleich einsetzen, wie ich jetzt auch was Analoges einsetzen würde. Ne?
Ja, okay.
Also quasi eher diese Logik dahinter aufzudecken, finde ich jetzt die
spannendere Frage. Okay. Dann
wir alle sind
Frage
Fans
zurück.
Von Adrian Sauer.
Ja, so ein bisschen. Nein, also es ist immer die Frage, über welchen Kontext man spricht. Ne? Wenn wir hier tatsächlich ganz konkret über so Grundlagenfotografie und diese Begriffe konkret abstrakt benutzen, dann ist Adrian Sauer als zeitgenössische Position natürlich sehr schnell bei der Hand. Gleichzeitig finde ich trotzdem Etienne Jumeret spannender. Um das jetzt mal, um so den Bogen wieder ganz zurückzuspannen. Einfach nur, weil ich ihn als jemand, der noch eine ganz andere Motivation mitgebracht hat, das zu nutzen. Ne? Also der hat sich, und das hört sich despektierlich an, soll es aber nicht, Adrian Sauer dreht sich um das, was er tut. Und Etienne Jumeret hat einfach nur genutzt, was er hatte, um irgendwas darzustellen. Und gleichzeitig ist mir aufgefallen, ich sag dir nach dem Gespräch, warum ich da jetzt drüber spreche, dass er ja eigentlich nichts Konkretes geschaffen hat damit, weil sich aus den Arbeiten, die er gemacht hat, kaum was ablesen lässt. Er wollte damit ja total viel, und das sieht alles total super aus. Ne? Die Arbeiten von Marais sind auch ästhetisch sehr, sehr weit vorne, aber es gibt dieses Bild, diese Chronofotografie von diesem Pelikan, der fliegt, und er hatte dann ja hinten auch an den Füßen, wenn er Vögel oder Ähnliches fotografiert hat, Drähte dran und hat die verbunden mit, ich weiß gar nicht, was es für Geräte waren, weißt du's? Die also, dann aufgezeichnet haben irgendwas, den Flügelschlag oder wie auch immer.
Genau, also es gibt irgendwie auch ja einige Beispiele, die noch nicht oder neben quasi den fotografischen Experimenten entstanden, wie zum Beispiel der Pulsmesser und so, ne? Also
der hat auch, glaube ich, Geräte sogar selber gebaut. Der war so ein bisschen tüftlermäßig unterwegs.
Ja.
Und ich habe immer, wenn ich die Sachen sehe, denke ich, wow. Aber wenn man das jetzt jemandem zeigen würde und nicht sagen würde, was das ist, dann würde man, das ist dann einfach nur ein Pelikan, der fliegt. Der lässt sich ja, wie bei Fotografie, ja da sehr oft, ohne Verkontextualisierung gar nicht so viel ablesen. Ist mein Gefühl, wenn ich mir Marais angucke, egal wie toll ich ihn finde.
Aber ist das nicht das Aufregende an der Fotografie, dass sie in so vielen Kontexten eben was anderes ist und dann eben wahlweise lesbar ist oder nicht? Also ich meine, das kann man, glaube ich, auf jede Anwendung dieses Mediums übertragen. Ne? Füge eine neue Bildunterschrift hinzu und das Bild sagt dir was ganz anderes. Und das ist auch so eine Kernfrage in dieser Wissenschaftsfotografie, ist natürlich, was du jetzt gerade beschrieben hast. Also so, zumindest lese ich das so, ne? Man kann die Marais an die Wand hängen und die sind wahnsinnig ästhetisch. Mhm. Zeigst du sie oder zeigte er sie zeitgenössischen Wissenschaftlern, sind sie revolutionär, weil sie irgendwie zeigen, wie genau die Bewegungsbahnen
in der Zeit damals.
Genau.
Ja, genau. Also er ist damit bestimmt damals zu Ornithologen gegangen und hat gesagt, schaut euch mal den Flügelschlag des Pelikans an. Wohingegen der Flügelschlag ja auch nur, der hat daraus ja sogar Skulpturen gebaut, glaube ich. Der hat aus diesem Pelikan, hat er das nicht sogar geformt aus Ton? Mhm. Oder hat das hier hinterher jemand gemacht? Ich möchte gerade nichts Falsches sagen. Falls mich da jemand korrigieren möchte, ich bitte Zuschriften, Hassmails, alles. Du hast natürlich recht, das war auch meine Intention, ne, dass nichts Bestimmtes bei ihm ist, sondern dass das was Allgemeines in der Fotografie ist, aber eben bei der Wissenschaftsfotografie immer sehr auffällt, wenn sie wissenschaftlich sein möchte und vermeintlich Wissenschaftliches zeigt, dass nur die Fotografie oft zu sehr wenig imstande ist, wenn man sie alleine komplett aus dem Kontext genommen nur als Bild benutzt. So, es gibt doch diese Arbeit von diese Versuche fotografiert hat. Doch, kennst du auch? Sie hat gerade so ein bisschen im Kopf geschüttelt. Doch, kennt jeder, hat jeder gesehen. Ich weiß auch nicht, wie es heißt.
Diese Versuche, ich weiß nicht, worauf
du raus willst. Sind ganz skurrile Fotos von Versuchen, wo Menschen ich schneide das hinterher rein, wenn mir der Name einfällt. Doch, ich noch eins. Hat bei der letzten Biennale in Mannheim auch mit ausgestellt.
Ja.
Der Künstler.
Ja. Warte, aber sind wir nicht im 19. Jahrhundert?
Wir sind, aktuell, letzten 10 Jahre oder so.
Ach so, okay.
Ganz aktuell. Es tut mir leid. Muss ich hinterher reinschneiden?
Beschreib doch das Phänomen einfach.
Das Phänomen ist, dass es auch Bilder von tatsächlich real existierenden Experimenten sind mit Menschen, die in ganz seltsamen Konstruktionen sitzen. In wirklich seltsamen Konstruktionen. Mhm. Einfach nur geradeaus angeblitzt. Als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, wie lustig ist er denn, dass der so Versuchsobjekte aufbaut und das aussehen lässt, als wäre das echt, bis ich dahinter gekommen bin, dass das alles original korrekt wissenschaftliche Versuche sind, die eben anders aussehen, als wir uns wissenschaftliche Versuche vorstellen. Diese Fotos sind wahnsinnig gut, das Buch ist auch ebenfalls wahnsinnig gut und gleichzeitig lässt sich nichts, wirklich rein gar nichts daraus ablesen, außer dass es total freakig aussieht. Hm. Und das war für mich auch so, dass ich gesagt habe, ja, das ist so oft funktioniert Fotografie genauso. Sie beeindruckt einen durch das, was man sieht. Aber ganz, also Informationsvermittlung ist dann am Ende doch gering, habe ich das Gefühl.
Oder eben
jetzt,
die Frage,
jetzt sagst du wieder,
für
dass das
wen?
Nicht stimmt.
Ja, naja, ja, okay. Eben, genau. Also ich würde eben sagen, für wen? Ja, also wenn man jetzt irgendwie, ich weiß nicht, Galton nimmt und diese Frage der Typusfotografie im 19. Jahrhundert, wo verschiedene Porträts übereinander geblendet wurden, um dann irgendwie einen bestimmten eben Typus des zum Beispiel Verbrechers irgendwie rauszufiltern. Da würde ich sagen, also frage den, der quasi am Experiment beteiligt ist. Ne? Also wenn du jetzt jemanden auf der Straße ansprichst und ihm diese Bilder zeigen würdest, dann sehen die aus wie verschwommene Bilder, aus denen sich nicht so viel ablesen lässt. Für Galton war es aber, und das hat ja irgendwie den Diskurs der Zeit unheimlich geprägt. Ne? Also war die Frage, kann man aus dem Äußerlichen aufs Innerliche schließen, irgendwie eine schlagende und eine ganz zentrale. Und natürlich waren diese Bilder dann sprechend, also weil eben die bestimmte Ohrform dann irgendwie ganz eindeutig auf Mörder hinzielte. Ne? Also ich glaube, es ist immer eine Frage der Kontextualisierung und irgendwie der
Position dazu?
Ja, aber vor allem auch das quasi, wenn man jetzt gerade über Wissenschaftsfotografie spricht, glaube ich, auch des Expertentums. Ne? Also wer erkennt in einem wiederkehrenden Sternensprungmuster, um jetzt auf die Gelatineplatte zurückzukommen, ein wissenschaftliches Phänomen. Wer erkennt da drin einen Fehler und wer erkennt da drin ein ästhetisches Phänomen? Das sind drei unterschiedliche Leute, die drauf gucken. Also ich glaube, das ist die Pointe.
Ja, okay. Ach, du hast das sehr gut erklärt. Mist. Alle meine Thesen fallen gerade in sich zusammen. Mir ist übrigens gerade der Name eingefallen, um es direkt zu sagen. Daniel Stier, die Arbeit heißt Ways of Knowing.
Okay.
Damit,
okay.
Ich ist mir gerade eingefallen. So. Jetzt lassen wir mal das Konkrete und die Wissenschaft beiseite und kümmern uns mal um CO, weil sonst werden wir hier nur noch mit Begrifflichkeiten und alles, was ich sage, wird sowieso nach 3 Minuten ins Gegenteil gedreht. Ich sehe hier heute kein Land. CO, ihr habt den Talents Award seit 2004 oder so, oder seit 2006?
Gibt's genau, den? Also das Förderprogramm Talents, wir haben ja dann nochmal eine Namensänderung gemacht, läuft seit 2006.
Seit 2006, okay. Und am Anfang waren es auch immer 4, also beziehungsweise 8 Gewinner, wenn man sie so nennen kann, nämlich 4 aus dem Theoretischen, also 4 Autoren, Autorinnen und 4 Künstlerinnen oder Künstler, die dann gematcht wurden. Und das hat sich jetzt aber auch geändert, oder? Gibt es?
Genau.
Warum hat sich das geändert?
Also wir haben den Preis umstrukturiert 2018. Das lief noch unter der Hand meiner Vorgängerin. Und geben jetzt eben nicht mehr 4 Preise im Jahr aus, sondern nur noch einen. Und der ist aber deutlich größer und hebt eine Position einfach stärker hervor. Mhm. Also diese 4 Positionen, die wir eben dann zusammenbrachten vorher, die sind in einer Publikation und in einer kleinen Ausstellung resultiert. Ausstellung auf kleiner Fläche und die Publikation war quasi in so einer festgesetzten Reihe. Und das richtet sich ja an quasi upcoming talents, also eben aktuelle künstlerische Positionen in der Fotografie. Und einer der wichtigen Gründe, warum das eben geändert wurde, war vor allem der Eindruck, dass sich irgendwie dieses Medium so weitet, dass man in diesem Format ihm nicht mehr gerecht wird. Also vor allem im Format der Publikation. Und was wir jetzt machen ist, also weil eben ne, die Arbeiten eben nicht mehr, ich weiß nicht, der Standardprint an der Wand sind, sondern sich total viel in den Raum bewegen, sehr viel mit Film arbeiten. Und das war in diesem Format der Reihe schlecht und schlechter abzubilden. Und jetzt haben wir seit 2018 den CO Berlin Talent Award, der eben nur noch einmal im Jahr vergeben wird, dafür aber mit einem Preisgeld für beide Gewinnerinnen verbunden ist. Und dann,
das war vorher nicht? Vorher gab es kein Geld? Okay.
Und dann mit einer eben wirklich substanziellen Solo-Ausstellung bei uns im Haus. Im Moment zeigen wir das Projekt von 2020, leider eben Corona-bedingt verspätet, von Anna Ehrenstein. Und wir machen dazu eine eben wirklich eine Künstlerinnen-Monografie, wo wir mit der Künstlerin zusammen das Design entwickeln und wirklich eine Übersetzung versuchen zu finden von der künstlerischen Arbeit in das Buch. Also das heißt, genau.
Ah, okay. Und ihr habt ja, also ihr habt A, selbstgestellte Fragen. Wenn man auf die Seite der von CO geht und sich das Talentsprogramm anschaut, dann ist einmal dort etwas zu finden, was ich interessant fand. Und zwar habt ihr dort das so einen Themenrahmen aufgemacht mit New Documentary Strategies. Mhm. Woher kommt das und warum?
Naja, ich glaube, CO Berlin ist ja ein Haus der Fotografie. Dann kann man sich jetzt wieder fragen, was ist Fotografie eigentlich heute?
Damit fangen wir nicht an. Wir werden auch nicht die Dokumentarfotografie jetzt erklären, um das vorwegzunehmen.
Aber das ist schon ein bisschen der Hintergrund, ne? Also wir sind ja eben ein Haus für Fotografie. Uns gibt's seit 20 Jahren und quasi die Herkunft von CO ist eigentlich so klar in der Reportagefotografie à la Magnum und so. Ne? Das waren die Anfänge. Und das sind auch unsere Wurzeln und wir zeigen nach wie vor viel, ne?
Abbildende, erzählende
Reportagefotografie, journalistische Zugänge ist auch nach wie vor eine unserer Wurzeln. Ich glaube aber, dass jetzt gerade in dem jüngeren Bereich und in den letzten Jahren das Medium sich wirklich stark verändert hat, ne? Die Magazinfotografie hat sich unheimlich geändert. Mhm. Auch berichtende Fotografie funktioniert heute, ich weiß nicht, viel übers Handy und diese Berufe ändern sich ja auch, ne? Und die Frage dahinter war eben, was sind quasi künstlerische Antworten darauf? Also es gibt irgendwie ja viele Positionen, die jetzt heute, um einige Beispiele zu nennen, irgendwie Fakt und Fiktion vermischen, die neue Erzählstrategien über die Wirklichkeit entwickeln, indem sie zum Beispiel Archivmaterialien neu befragen, die wie unsere aktuelle Gewinnerin jetzt eben nicht mehr einen quasi Sprecherstandpunkt haben, um auf einen Gegenstand zu gucken, sondern die versuchen, eine Multiperspektivität einzunehmen, indem sie eben kollaborativ arbeiten. Mhm. Also es gibt irgendwie sehr viele, glaube ich, Ansätze, die über das klassisch dokumentarisch-erzählerische Bild rausgehen. Und das haben wir dann als Klammer gewählt.
So ein bisschen, also fühlt sich an wie das Gegenteil von Autorenfotografie.
Ja.
Um das jetzt mal, wir haben ja also diese Begrifflichkeit und die stellen wir heute gegenüber und das ist mir gerade aufgefallen, da dachte ich, lieber Herr Honneff, die Autorenfotografie findet hier nicht mehr statt.
Genau.
Nein.
Also vom Konzept würde ich sagen, stimmt das.
Ja, okay. Und ihr habt selbstgestellte Fragen, die fand ich gut, weil da dachte ich, da muss ich sie nicht erarbeiten. Und zwar, wenn man auf dieser Seite ist, findet man in dem Konzepttext, ist vielleicht das Falsche zu der Erklärung dazu, was Talents ist, Fragen, die ihr euch gestellt habt, nämlich welche Art von dokumentarischer Rolle nimmt die Fotografie heute ein? Mhm. Du musst da keine große Antwort auf geben, eine kleine reicht auch.
Meine kleine Antwort darauf wäre eben, kann die Fotografie die Wirklichkeit eigentlich noch oder konnte sie es jemals eben abbilden oder geht es nicht vielmehr drum, eben die Wirklichkeit mit Fotografie zu hinterfragen?
Das war eine Frage. du hast mit einer Frage geantwortet. Ich weiß, das ist schwer zu beantworten, deshalb fand ich die Frage ganz gut.
So, naja, also ich glaube, wenn wir uns selber in so einem Format Fragen stellen würden, die sich jetzt in 2 Sätzen beantworten lassen.
Du hast 5.
Würden oder auch in 5, dann wäre es kein gutes Thema für diesen Preis, weil dann müssten sich die NachwuchskünstlerInnen nicht daran abarbeiten. Also, die Idee ist schon, natürlich irgendwie ein Feld zu öffnen, in dem dann verschiedene Antworten auf eben so einen Themenkomplex möglich sind. Und genau.
Gut, am Ende muss man auch der Fairness halber sagen, dass ihr gar nicht diejenigen seid, die diese Antwort geben müssen eigentlich, ne?
Nee, die KünstlerInnen und Künstler allerdings.
Ja, das ist natürlich, ist auch unfair von mir euch dann diese Frage. Ich hätte Anna die Frage stellen sollen. fragen wir anders. Wie hat Anna diese Frage denn beantwortet?
Naja, indem sie eben, also ihren quasi subjektiven Blick von außen auf ihren Gegenstand irgendwie aufgefittet hat. Also das ist eben ein kollaboratives Projekt, das sehr klar markiert, dass es nicht eine Sprecherposition gibt. Also sie arbeitet unter anderem mit Modellen, aber auch eben mit ihren Kollaborantinnen. Das ist eine Gruppe von kreativen Leuten, die alle in den Senegal migriert sind, also innerhalb des afrikanischen Kontinents. Und die filmen sich zum Beispiel gegenseitig, geben sich gegenseitig die Kamera in die Hand. Man sieht also quasi auch immer sie als Künstlerin ins Videobild eingeschnitten. Auch das wieder eben eine quasi klare Markierung, dass sie als Subjekt jetzt irgendwie ebenso Subjekt wie Objekt ist. Ne? Also es gibt irgendwie diese Tauschbewegung da drin. Das wäre eine unter anderen Antworten.
Das ist ja auch... Wäre ja auch eine Antwort auf die Frage, weil ja eigentlich schließt die Frage, die dort dann vorkommt, daran direkt an. Welche neuen narrativen Strategien werden derzeit entwickelt, um die Welt zu zeigen oder der Welt etwas zu zeigen und zu verstehen? Und eigentlich wäre die Antwort genau auch das, ne? Dass das eine Strategie ist, nicht mehr den einen Standpunkt zu haben, sondern zu sagen, okay, ich habe den, aber mir sind andere Standpunkte auch klar, also lasse ich die auch gelten. Das ist ja eine Form von Differenzierung, wenn man will. Also so würde ich es verstehen. Aber das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass man bei dem Preis CO Talents, wie funktioniert denn, oder frage ich anders, wie funktioniert denn dann dieser Theorieanteil? Weil das ist ja auch eine nicht unwichtige Position. Das ist ja auch jemand, der einen Preis bekommt. Wir haben ja jetzt gerade über die praktische Künstlerin gesprochen, über in diesem Fall Anna Ehrenstein, die gewonnen hat. Aber dazu gehört ja auch immer die 50% Theorie. Wie funktionieren die?
Ja, also das sind einfach aus der Natur der Sache raus 2 sehr unterschiedlich gelagerte Anteile, die er und oder sie eben an dem Format haben und auch die quasi Bewerbungsmodalität und der Auswahlprozess ist ein anderer. Ne? Also die Aufgabe von der Theoretikerin ist, ein Essay über das ausgezeichnete Projekt zu schreiben und ein Interview mit der Künstlerin zu führen. Und beides erscheint dann eben in der Publikation. Und an der Ausstellung sind die nicht beteiligt, die Theoretikerin, sondern da geht es wirklich irgendwie um so eine, ich weiß nicht, fotografiehistorische, kunstwissenschaftliche, theoretische, vielleicht auch kunstkritische, je nachdem, wo die eigenen Schwerpunkte liegen, eben Auseinandersetzung mit der jeweiligen Arbeit. Und diese Leute bewerben sich, also die KünstlerInnen bewerben sich auf Nominierung mit einem, auch nicht mit einem Portfolio, sondern mit quasi einer Projektskizze zu einem spezifischen Projekt.
Mhm. Was war das schon immer so? Also weißt du, bist ja gar nicht so lange dabei, ne?
Nee. Gute also Frage. Ich meines Wissens, doch, also die haben sich immer schon mit einem bestimmten Projekt beworben. Ich glaube, es war offener und man konnte irgendwie Portfolio noch dazu tun. Mhm. Wir fragen jetzt wirklich nur noch nach einem spezifischen Projekt, was wir dann auszeichnen wollen. Und die Theoretikerinnen können sich natürlich nicht mit einer vorliegenden Projektskizze für was Entstehendes bewerben, weil sie jetzt einfach in der Struktur ja auf was reagieren müssen, was noch nicht da ist. Mhm. Entsprechend reichen die einfach zwei Essays oder Reviews oder im Format sind wir da relativ offen ein, die sich eben mit diesem Themenbereich im Idealfall auseinandersetzen. Und auf dessen Basis verloben wir dann den
Das heißt, sie müssen einfach nur vorher mal veröffentlicht haben irgendwo, im besten Falle.
Ich würde es jetzt nicht so niederschwellig sagen, sondern die müssen wahnsinnig tolle Essays natürlich geschrieben haben. Also die vor allem auch, aber also und das ist dann schon die Frage des guten Matches, ne? Aber die, also wir gucken schon danach, dass die sich eben in diesem Themenfeld neue dokumentarische Strategien zum Beispiel auskennen, dass die sich irgendwie mit je nachdem auch mit Fotogeschichte zum Teil auskennen und eben ja, also einfach einen Überblick über die Diskurse haben. So.
Also du hast, damit meinte ich gerade ja nicht, ich gehe immer davon aus, weil dieser Bereich, ich nenne ihn jetzt Fototheorie, das ist ein sehr konkreter Bereich, aber ich nenne mir jetzt mal Medientheorie oder Kunstwissenschaft, das ist ein Bereich, wo ja, es gibt nicht so viele Menschen, die da so sehr fokussiert drauf unterwegs sind. Das heißt, der Bereich ist so klein, dass ich davon ausgehen würde, die Leute, die in dem Bereich schon etwas veröffentlicht haben, irgendwo, die haben auch eine gewisse Kompetenz in diesem Bereich. Ich habe das deshalb gesagt, weil es sicherlich eine Menge Leute gibt, die gerne zu viel etwas sagen möchten, aber vielleicht nur für sich zu Hause mal was schreiben. Also darauf zielte ich ab. Das, damit war nicht gemeint, so hey, jeder Hans, der irgendwo mal irgendwas veröffentlicht hat, kann was schicken, sondern in dem Bereich würde ich jetzt mal vorsichtig davon ausgehen, dass die Leute, die auch was veröffentlicht haben, auch qualifiziert sind dafür. So, ich meine, da waren ja jetzt auch schon einige dabei, ne? Da ist aus allen was geworden. Also, ne,
das ist richtig.
Anne-Christine Bertrand war ja vorher auch schon dabei. Genau. Sophia Greif war dabei, Anja Schürmann war dabei, sind jetzt so die ersten, die mir direkt einfallen.
Ja.
Da waren, und Tobias Ziloni, habe ich gelesen, wusste ich gar nicht, dass der einer der ersten Talentsgewinner war.
Ja, das ist wirklich schön. Also da sind sowohl auf der Seite eben der Theoretiker innen, als auch auf der Seite der Künstlerinnen einige daraus vorgegangen, die eben uns jetzt heute im Alltag irgendwie auch noch begegnen, ne? Also.
Und ja, es scheint irgendwie, also wie der geneigte Hörer wird merken, es scheint nur ein paar Ausbildungsstätten in Deutschland zu geben oder Awards. Es gibt entweder das Krupp-Stipendium, CO Talents und dann gibt es noch die Ostkreuz-Schule. Ich muss mich umgucken irgendwie. Der Bereich wird zu klein. Ich habe noch eine Kleinigkeit, über die ich gerne sprechen würde. Und zwar hattet ihr da auch stehen, wie verändert sich unser Vertrauen in die Fotografie aktuell? Und das finde ich, ja, das ist eine große Frage. Und ja, wir müssen auch nicht mehr so lange, wir haben schon gut Zeit hinter uns gebracht, aber wie verändert sich Vertrauen? Wieso muss man der Fotografie überhaupt vertrauen? Das ist, ich habe das Gefühl, da wird was vorausgesetzt, was gar keine Pflicht ist.
Ja, ist eine gute Frage. Also ich glaube, Fotografie hat lange einfach dieses Versprechen mit sich rumgetragen, dass sie was mit der Wirklichkeit zu tun hat, was Echtes behauptet. Wir schlagen heute noch die Zeitung auf, würde ich jetzt behaupten. Und denken irgendwie, ah, interessant, am anderen Ende der Welt passiert das und das, ne? Dann guckt man sich die Bildunterschrift an, die sagt dir das. Du siehst dann das gleiche Bild in einem anderen Medium, die Bildunterschrift sagt dir was anderes. Also wenn man so möchte, kann man auch diesen Punkt natürlich, ne, historisch wenden und sagen, okay, die eben Pressefotografie der 30er Jahre im Kontext Nationalsozialismus hat genauso operiert. Also
ja, absolut.
Irgendwie Bilder, die ich weiß nicht, völlig harmlos sind, wurden dann als irgendwie entsprechend eben negativ oder positiv eingesetzt und für die eben entweder nationalsozialistische Seite oder die Gegenseite irgendwie verwendet. Also da gibt's irgendwie, glaube ich, viel Interpretationsspielraum. Und wenn man das eben so historisch anschaut, muss man wahrscheinlich immer fragen, hat Fotografie eigentlich jemals was mit der Wirklichkeit zu tun gehabt oder war sie nicht schon immer wahnsinnig abstrakt?
Ja, oh, toll. Was ein Bogen. Ein traumhafter Bogen. Ich würde das fast so stehen lassen. Was ich aber interessant finde, ist, dass sobald man das Wort Vertrauen und Fotografie vermischt und in ein Gespräch einbringt, ist man ganz schnell, wird alles über Bord geworfen und man spricht fast nur noch über journalistische Fotografie. Also es wird ganz oft über entweder Propaganda oder journalistische Fotografie oder Reportage, also Fotografie im Nachrichtenkontext gesprochen und weniger im Kontext der, wir machen jetzt wieder so Schubladen auf, also sagen wir mal Kunst, als wenn es in der Kunst überhaupt kein Vertrauen bedarf. Also als wenn das Wort Vertrauen, ja, das ist ja egal, da darf ja passieren, was will. Das heißt, da brauchen wir kein Vertrauen. Woher kommt das?
Ich würde sagen, es kommt eben auch wieder aus einer Frage der unterschiedlichen Kontexte und eben Anwendungsbereiche, ne? Also die Aufgabe der quasi Berichterstattung, der Nachrichtenbilder, des Journalismus ist ja vordergründig einer der Objektivität. Wir legen Wert auf irgendwie Demokratie, auf objektive Medien. Wir wollen was Echtes berichtet bekommen und eben keine Fake News. Ich glaube, die Aufgabe der Fotografie in so einem Kontext ist eben Wahrheit. Wohingegen die Aufgabe der Fotografie im künstlerischen Kontext nicht notwendigerweise Wahrheit ist, sondern Objektivität sein kann, Gefühl sein kann, ganz vieles sein kann, was nicht unbedingt mit Wahrheit zusammengeht, was aber natürlich mit Wahrheit zusammengehen kann, ist, glaube ich, die Frage dann des jeweiligen Ansatzes. Also, und genau deswegen ist wiederum ja Fotografie so aufregend, weil sie so viele unterschiedliche Aufgaben in unterschiedlichen Bereichen, glaube ich, hat. Also, das ist zumindest das, was eben mich fasziniert.
Ja, also ich glaube, dass egal wer sich mit Fotografie beschäftigt und umso länger man drüber nachdenkt, kommt wahrscheinlich jeder zu diesem Ergebnis. Das ist, also außer Stefan Grunert, der gesagt hat, er interessiert sich nur für künstlerische Fotografie.
Ehrlich?
Ja, also so in der Art. Thomas, falls er das hört, Stefan, es tut mir leid. Ich hoffe, ich habe dich nicht falsch zitiert. Du hast eigentlich eben schon das beste Schlusswort gesagt.
Welches war es?
Das war, bevor ich gefragt habe, ob Vertrauen nur im journalistischen Kontext vonstatten gehen muss. Jetzt ist es so, dass du diesen Kontextrahmen Vertrauen und Fotografie zwar total gut beschrieben hast, ich aber immer daran hänge, warum muss man dieser Fotografie einfach vertrauen? Warum ist es so, dass im journalistischen Bereich, im Textbereich, habe ich das Gefühl, in allen Tageszeitungen immer mehr Meinungen präsentiert werden und der Fotografie wird immer noch quasi unterstellt, aber du musst bitte jetzt, also du zeigst uns aber jetzt die Wahrheit, anstatt wie sie auch ziemlich viel benutzt wird, nämlich rein illustrativ, also die Fotografie wird ja auch im Zeitungskontext oft schon illustrativ benutzt und trotzdem klebt an ihr fast noch mehr dieses Wahrheitsversprechen als an den Texten, die fast nur noch Meinungen sind, weil die reine, die sachliche Neuigkeit ist ja schon lange in der Welt, wenn die Zeitung gedruckt wird. Also wir reden jetzt mal von Printmedien, nicht von Online-Medien. Da ist es vielleicht anders.
Und du willst jetzt von mir, dass ich dir sage, warum das so ist, oder?
Ja, bitte.
Aha. Ich glaube, das ist jetzt auch eine Frage, die sich nicht so eindimensional beantworten lässt. Ich würde eben auch da eher sagen, dass eben diese quasi Ikonografie, also wenn man jetzt nochmal zeichentheoretisch rangeht.
Ja, geil. Super. Am Ende noch machen wir noch. Super.
dann irgendwie, gut, die Peirce'sche Kategorien, ja. Fotografie ist einerseits irgendwie wahnsinnig nah an der Wirklichkeit, weil sie ähnlich ist und uns die Wirklichkeit zeigt. Fotografie ist andererseits wahnsinnig nah an der Wirklichkeit, weil sie eben indexikalisch funktioniert. Irgendein Lichtstrahl bricht auf dieses Medium. Diese Theorie stammt aus den 70er Jahren, wie wir alle wissen, hat sie Roland.
Semiotik für Anfänger.
Genau, hat sie Roland Barth und alle anderen großen Fototheoretiker im ausgehenden 20. Jahrhundert irgendwie umgetrieben und muss man heute kritisch hinterfragen. Trotz allem glaube ich, die Pointe ist immer noch die gleiche, ja. Also, und das finde ich eher als, ich weiß nicht, ob ich darauf eine Antwort habe, aber ich finde das als Beobachtung einfach interessant. Also, dass man eben die Ähnlichkeit ist die gleiche geblieben. Wir setzen Fotografie, wenn man das jetzt in die Jetztzeit überträgt, was du beschrieben hast mit den Zeitungsbildern, noch genauso ein. Natürlich ist jetzt irgendwie sehr schematisierend, ja, ja, ne? Aber wir setzen Fotografie noch genauso ein, wie das irgendwie vor 50 Jahren war. Also natürlich, es gibt jetzt Food-Fotografie und irgendwelche neuen Genre, Notizen mit Fotos und so, aber wir schicken immer noch Bilder von uns vor irgendwelchen Orten, um zu sagen, ich bin hier. Das ist einerseits sicherlich auch eine neue Entwicklung, dass man jetzt so viel Selfies von irgendwelchen Orten schickt. Aber was ich sagen möchte, ist, dieses ikonografische Moment, was eben beweist, ich stehe zu diesem Zeitpunkt hier, ist eines, was auf der Oberfläche der Fotografie funktioniert und quasi das dahinter, also dieser technologische Wandel, der jetzt eben digital, nicht mehr analog funktioniert und so, das wird da nicht mitgedacht. Das heißt, trotz dieses Medienumbruchs, trotz irgendwie großen Vertrauensverlusten, wir erinnern uns an die Debatten irgendwie der 90er Jahre, Manipulation, die ganzen Klone, die da plötzlich irgendwie Thema waren, ist unser Glaube an irgendwie das, was wir sehen, weil es eben so nah an der Wirklichkeit ist, nicht erschüttert. Die Anwendung ist die gleiche, auch wenn das Medium anderes ist. Ich möchte damit nicht behaupten, dass Fotografie nicht auch schon im 19. Jahrhundert manipulierbar gewesen wäre. Also war sie natürlich.
Ja,
ne?
Absolut.
Aber also das ist, glaube ich, einfach als Phänomen interessant. Warum das so ist, kann ich dir, glaube ich, nicht in zwei Sätzen sagen. Nein. Und vielleicht auch nicht in 20 oder sehr sicher nicht in 20. Mhm. Aber als Phänomen finde ich das total spannend. Und dann kann man natürlich fragen, wie würde irgendwie die Fotografie heute aussehen, wenn das nicht gegeben wäre, also was wäre dann? Dann gäbe es keine Fotografie, oder?
Nee, vielleicht wäre es einfach irgendwas anderes. Das ist ja auch immer, das klebt ja auch immer alles einfach an nur einem Namen. Haha, das ist jetzt Fotografie. Und dann sind wir ja wieder ganz am Anfang. Ja, was ist denn dann Fotografie? Ja, müssen wir nicht erklären, weil spielt am Ende eigentlich auch gar keine Rolle. Ich habe nur, während du das gerade erklärt hast, gedacht, interessant, dass Fotografie trotzdem auch bei mir jetzt oder wahrscheinlich bei dir auch immer noch, auch wenn man ihr eben gar nicht mehr so viel Vertrauen schenkt, so, und das ist nicht mal negativ gemeint, sondern man weiß sie einzuordnen, man weiß den Kontext einzuordnen, dass die Fotografie immer noch eines der wenigen Dinge ist, der man das überhaupt zutraut, ne? Wir sprechen jetzt gerade, ich behaupte jetzt, wir sitzen bei CO, aber es gibt dafür einfach überhaupt keinen faktischen Beweis, außer, dass wir, der einzige Beweis wäre, wir gehen runter vor die Tür und machen ein Foto von uns vor dieser Tür. Das wäre der einzige Beweis, den man relativ schnell mitteilen kann. Das lässt sich weder aufschreiben noch aufnehmen jetzt. Auf Audiofotografie funktioniert da relativ einfach. Ob man dem Ganzen dann glaubt, ist was anderes.
Ich würde richtig, ergänzend würde ich sagen, auch das ist aber, glaube ich, auch das kann man wieder, ne, historisch anschauen. Also zum Beispiel sowas wie Naturselbstdruck war im 19. Jahrhundert viel näher an der Wirklichkeit als irgendwie so ein komisches fotografisches Bild. Also auch das ist eine gelernte Sehart.
Mhm.
Naturselbstdruck im Sinne von man legt ein Blatt wohin,
ja, okay,
ne, und rubbelt es durch ein Papier und du hast irgendwie den Kontakt mit dem Original gehabt. Ne? Ist irgendwie Mitte 19. Jahrhundert total gängige Praxis der quasi Klassifizierung, Naturdarstellung. Und ich glaube, da ist Fotografie, muss sich da überhaupt auch erstmal hin entwickeln. Wenn man diese ganzen Texte im 19. Jahrhundert anschaut, sind die Bilder eben leider doch irgendwie mit dem Ärmel irgendwie drüber gefahren, zeigen doch nicht so richtig, der Schuhputzer ist nie drauf. Also es gibt irgendwie, glaube ich, auch da eine Entwicklungsgeschichte, die man eben jetzt heute quasi so rückblickend durchstreicht und denkt, Fotografie quasi ist immer als irgendwie Medium der Wirklichkeit begriffen worden. Ich würde sagen, zur Hälfte stimmt es aber nicht. Und da hat meine Diss angesetzt, um nochmal zu gucken, was war eigentlich genau die Vorgeschichte der abbildenden Fotografie.
Ich habe zwar noch Fragen, aber wir beenden. Das war das Beste. Ja, das war ein super, super Dreh zum Ende. Vielen, vielen herzlichen Dank,
Katrin. Ja, danke fürs Gespräch. Hat Spaß gemacht.
Danke dir.
Dieser Podcast wurde unterstützt von der DFA.